und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflegeleichter Leben, dem Podcast von Pflege.de. Ich bin Martina Rosenberg, ehemalige pflegende Angehörige und Chefredakteurin bei Pflege.de. In Pflegeleichter Leben sprechen wir über alles, was für die Pflege zu Hause wichtig ist. Von der Organisation über Finanzierungsfragen bis zu den täglichen Herausforderungen. Heute, da sprechen wir über ein Thema, das sehr oft unsichtbar bleibt, obwohl es eigentlich mitten unter uns stattfindet. Also Kinder und Jugendliche, die zu Hause Pflegeverantwortung übernehmen. Weil sie kümmern sich um kranke Eltern, vielleicht Geschwister oder auch Großeltern. Sie helfen im Haushalt, sie organisieren Arzttermine. Ja, und sie übernehmen emotionale Verantwortung in der Familie. Kaum zu glauben, aber in Deutschland gibt es davon 500.000 Menschen, die das betrifft. Also diese jungen Menschen nennt man Young Carer. Viele von ihnen stemmen Dinge, die eigentlich Erwachsene kaum allein schaffen würden. Und gleichzeitig versuchen sie auch Schule, Freundschaften, ja, und ihr eigenes Leben irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Oft ohne dann darüber überhaupt zu sprechen. Dabei wird das Thema gesellschaftlich noch immer sehr wenig wahrgenommen. Viele Familien fühlen sich da richtig alleingelassen und wissen gar nicht, wo sie Unterstützung bekommen können. Deshalb sprechen wir heute mit einer Expertin, die das Thema nicht nur beruflich begleitet, sondern auch aus eigener Erfahrung kennt. Petra Schmieder-Runschke hat über viele Jahre ihre an Demenz erkrankten Eltern gepflegt und sich danach intensiv für pflegende Angehörige engagiert. Mit ihrer Stiftung An deiner Seite und dem digitalen Projekt Young Carer Coach unterstützt sie Kinder und Jugendliche, die früh Verantwortung für andere übernehmen müssen. Ja, liebe Petra, schön, dass du heute bei uns bist und herzlich willkommen.
Ja, liebe Tina, ich freue mich sehr, bei euch zu sein und über dieses so wichtige Thema junge pflegende Angehörige zu sprechen.
Ja, ein wirklich wichtiges Thema und leider eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht oft nicht wirklich wahrgenommen, weder von der Gesellschaft noch von der Politik. Umso besser, dass wir heute drüber sprechen können. Aber vielleicht holst du uns mal ganz kurz ab. Was machst du heute beruflich und warum liegt dir jetzt das Thema Young Carer so am Herzen?
Ja, also erstmal vielen Dank auch nochmal für deine tolle Einführung. Das war, du hast eigentlich schon fast alles gesagt. Und ich will dem gerne auch so ein bisschen Persönliches geben, indem ich auch vor allem vielleicht so manche Stimme von Young Carers hörbar machen möchte und erzählen möchte, was die uns auch so berichten. Also ich selber bin von Haus aus Journalistin und Kommunikationsfrau und habe aber auch viele Jahre in einem Kinderhospiz gearbeitet, bin auch Familienbegleiterin und vor allem, ich habe, da möchte ich sagen, als erwachsene Frau, ich war 36, als mein Vater die Demenzdiagnose bekommen hat, auch über viele Jahre das Thema Pflege eben erfahren. Es waren insgesamt 20 Jahre. Ja. Erst war mein Vater mit Alzheimer, mit einer Alzheimer-Diagnose betroffen. Wir haben ihn, das ging über 6 Jahre, wir haben ihn zu Hause begleitet und betreut und ich war schon sehr nah, auch bis zum Schluss bei ihm, habe da aber auch immer gearbeitet. Also meine Mutter war ja auch da, die hat sich natürlich in der Hauptsache um ihn gekümmert. Und ganz kurze Zeit eigentlich nach dem Tod meines Vaters ist meine Mutter dann auch dement geworden. Das ging noch eine Zeit lang auch im betreuten Wohnen und dann mussten wir sie aber ins Pflegeheim geben. Das war einfach dann nicht mehr vereinbar mit auch Beruflichkeit und sie ist dann während Corona gestorben. Das war auch nochmal eine sehr eigene Erfahrung, Corona im Pflegeheim in Bayern.
War schwierig. Und ja, war sehr schwer.
Das war wirklich, muss ich sagen, ein harter Gang. Und am Ende habe ich dann nach dem Tod meiner Eltern eben diese Stiftung gegründet, weil ich eben auch aus meiner beruflichen Erfahrung im Kinderhospiz erlebt habe, wie es auch den Eltern geht, den pflegenden Eltern mit den schwerkranken Kindern. Und ja, auch selber die Erfahrung als pflegende Angehörige, sehr unsichtbare Gruppe, das war 2022. Und ich kann nur sagen, es ist so viel bis heute passiert, Gott sei Dank, aus den unterschiedlichsten Gründen. Aber ich glaube einfach auch, weil halt immer mehr erkannt wird, was für eine große Gruppe das in unserer Gesellschaft ist. Wir wissen es, 5,8 Millionen Pflegebedürftige werden begleitet von pflegenden Angehörigen. 80%, die da zu Hause begleitet werden. Und das heißt, das ist doch eine große Menge Menschen, die mit dem Thema beschäftigt sind. Immer mehr ältere Menschen auch, die immer alle hochaltriger werden. Und da ist eben diese Gruppe dieser Young Carer, dieser jüngsten Generation der pflegenden und kümmernden Angehörigen, die ist bisher sehr, sehr, sehr unsichtbar. Das hat verschiedene und viele Gründe. Und die wollen wir einfach sichtbarer machen und mehr Aufmerksamkeit für sie bekommen, weil sie eben eigentlich ja ihr ganzes Leben noch vor ihnen liegt und weil sich ihr Leben ja da in der Pubertät, in der Jugend, in der Kindheit, es ist ja alles prägend fürs ganze Leben.
Jetzt kommt kurz Werbung in eigener Sache. Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob Ihnen ein Pflegegrad zusteht oder ob vielleicht sogar eine Höherstufung möglich wäre? Viele Menschen sind unsicher, wie man den tatsächlichen Unterstützungsbedarf im Alltag richtig einschätzt. Genau hier hilft der kostenlose Pflegegradrechner von pflege.de. Online beantworten Sie einige Fragen zur Situation der pflegebedürftigen Person und erhalten anschließend eine erste Einschätzung, welcher Pflegegrad zutreffen könnte. So bekommen Sie eine bessere Orientierung, bevor Sie einen Antrag bei der Pflegekasse stellen oder prüfen möchten, ob sich ein Widerspruch lohnen könnte. Jetzt informieren über den Link in den Shownotes. Das war's mit Werbung und jetzt geht's weiter.
Also du hast es ja gerade gesagt, Kindheit, Jugend. Vielleicht wollen wir mal ganz kurz oder vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was versteht man denn unter Young Carer? Wer fällt da drunter?
Ja, also eigentlich erschreckenderweise ab frühestem Kindesalter bis, also wir machen immer so ein bisschen so bis zum Ende der Ausbildung. Das kann Studium sein, das kann natürlich auch eine berufliche Ausbildung sein. Es hängt von der Diagnose und von der Familiensituation ab. Manchmal sind schon ganz kleine Kinder einfach betroffen davon, dass ein pflegebedürftiges Familienangehöriges in der Familie ist. Das kann auch ein schwerstbehindertes Geschwister sein. Das kann eben der Vater durch eine plötzliche Diagnose sein. Das kann Krebs sein. Die Kinder sind 6, 7. Jetzt ist eben, da kommen wir jetzt schon sehr schnell zum Thema. Jetzt geht es nicht nur um dieses Thema Pflege. Jetzt pflegt in der Regel nicht ein 7-Jähriger seinen an Krebs erkrankten Vater. Aber die Diagnose steht in der Familie. Er kann beeinträchtigt sein, er kann Hilfe brauchen. Und es ist da für die Kinder, kann es schon sehr prägend sein, wenn plötzlich nicht ganz klar ist, wie lange haben wir den Papa noch? Wie lange wird er da sein? Und das kann natürlich sehr viele Familien treffen. Deshalb ist auch nicht jedes Kind gleich ein Young Carer. Aber grundsätzlich erstmal eine Beeinträchtigung in einer Familie durch Krankheit, durch Diagnose. Krankheit auch, kommen wir auch noch in einen ganz anderen Bereich rein, psychische Erkrankungen von Eltern, die auf Kinder große Auswirkungen haben können. Darunter fallen natürlich auch Suchterkrankungen. Ich glaube, da wird, wenn man so ein bisschen nachdenkt und auch so mal so aus seiner eigenen Erlebniswelt nachdenkt, wird einem schon sehr schnell klar, dass das auch kleine Kinder und wirklich Kleinstaltrige betreffen kann. Wir gehen jetzt mal davon aus, in schweren Fällen trifft da ja dann auch der Jugendschutz zu und dass hier auch möglichst Hilfe gefunden wird für Kinder in so frühem Alter, die davon betroffen sind und eventuell eben auch so betroffen sind, dass sie dass geholfen werden muss den Familien, dass die Eltern ihre Erziehungsaufgabe und ihre Fürsorgepflicht nicht mehr wahrnehmen können. Und dann kommen wir aber ganz schnell in den Bereich 14-Jährige, 15-Jährige, die eigentlich in der Schule sind, die gerade erwachsen werden, die aufwachsen, die dann ihren Schulabschluss erreichen sollen, mittlere Reife, Quali, Abi, und die dann übergehen in die Ausbildung. Davon kann dann, und hier kann dann natürlich auch das echte Pflegethema eine Rolle spielen, mit zu Hause anpacken, lagern, Medikamentengabe, schauen, dass Arzttermine wahrgenommen werden, dass sie überhaupt organisiert werden. Und dann kommen wir, und das eint jetzt Young Carers mit erwachsenen pflegenden Angehörigen, junge Menschen übernehmen in dem Fall häufig auch Bürokratieaufgaben.
Aber da kommst du jetzt schon zum Punkt, genau, was ich dich mal fragen wollte, auch ein Stück weit. Was für Aufgaben sind denn typisch eigentlich, wenn man sagt, was ist denn so typischerweise aus deiner Erfahrung zu sagen, was Kinder und Jugendliche an Aufgaben übernehmen?
Also hängt immer ab von der Situation. Häufig sind ja auch Pflegedienste da, die auch da, sag ich mal, die Körperpflege übernehmen. Aber es ist eine nicht unbeträchtliche Zahl, bis zu 10% übernehmen auch wirklich körpernahe Pflegedienste, die beim Waschen helfen, beim Anziehen, beim Aufstehen. Und das Typische aber ist, und da ist ja auch das Unsichtbare, dass sie sehr viel im emotionalen Bereich unterstützen. Also Verantwortung vor allem übernehmen, die einfach nicht altersgerecht ist, sich darum kümmern, dass die kleinen Geschwister zur Schule gehen, dass die ihr Pausenbrot haben, dass sie ihre Hausaufgaben machen, zu schauen, dass das Essen jeden Tag auf dem Tisch steht, dass der wöchentliche Einkauf gemacht wird. In schwierigen Situationen trösten Kinder ihre Eltern, sind emotional für die Eltern da, müssen stark sein, wollen immer, dass es nicht den Eltern noch mehr Sorgen bereitet, sind deswegen zum Beispiel häufig in der Schule gut, weil sie nicht noch mehr Sorge und Kümmernis in die Familie tragen wollen. Sie wollen, dass es ihrer Mutter, ihrem Papa gut geht, auch wenn ein krankes, schwer krankes Geschwisterkind da ist, auch da. Die Geschwisterkinder sind meistens ganz zurückhaltend, ganz hilfsbereit, wenig Aufmerksamkeit auf sich, weil sie einfach wissen, die Eltern brauchen so viel Zeit und Kraft auch für mein Geschwisterchen.
Was natürlich auch Spuren hinterlässt, ne? In so einer Kindheit bei den Menschen. Was würdest du denn sagen? Es fängt ja wahrscheinlich nicht von heute auf morgen schlagartig an, sondern es ist ja so, dass meistens, man hilft erst mal ein bisschen mit. Da unterscheiden sich ja vielleicht die Pflegesituationen gar nicht zu den anderen, die dann ältere Menschen betrifft. Aber dann kommt irgendwann die echte Pflegeverantwortung. Und könnte man sagen, aus wann? Wann ist eigentlich, kann man sagen, da hilft man halt ein bisschen mit im zu Hause und dann kommt wirklich die Pflegeverantwortung. Gibt's da eine Antwort darauf? Oder?
Nein, du hast das Stichwort schon gesagt, das ist die Verantwortung. Ich glaube, es ist ganz normal und es soll auch, das will niemand ändern, dass Kinder mithelfen in der Familie und Tisch decken und auch den Müll mal rausbringen. Und um Gottes Willen, das ist alles, ich denke, im Rahmen dessen, was zum Aufwachsen dazugehört und zum Lernen von Verantwortung auch übernehmen. Aber in dem Moment, wo die Verantwortung, die die Kinder tragen, nicht altersgerecht ist, wenn sie zu viel ist, wenn es ist einfach nicht in Ordnung, wenn ein Kind dauerhaft verantwortlich ist, dass zum Beispiel die demente Großmutter mittags ihre Mahlzeiten bekommt. Beide Eltern sind berufstätig. Das Kind kommt aus der Schule. Ja, du musst schauen, dass die Oma was zum Essen gibt. Das kocht vielleicht noch die Mutter, aber die Tochter, der Sohn muss dann schauen, dass die Omas Essen kriegt. Das bereitet schlechtes Gewissen. Das bereitet Druck, wenn die anderen eigentlich nach der Schule zum Spielen gehen, jetzt im Sommer ins Freibad gehen. Ich muss nach Hause, ich muss schauen, dass der Oma gut geht, dass alles in Ordnung ist. Also wenn die Verantwortung, die die Kinder in dem Fall übernehmen, zu groß wird, nicht altersgerecht ist und wenn sie spüren, wenn ich es nicht mache, wird es nicht gemacht. Zum Beispiel auch ein Thema Medikamentengabe. Wenn deine Mutter Medikamente braucht, die wirklich eingreifen in den Gesundheitsmechanismus, Schmerzmittel. Und es wird ein Medikament verwechselt. Es wird nicht gegeben, vergessen zu geben. Es ist immer der Druck dahinter, oh mein Gott, habe ich was vergessen? Habe ich das falsche Medikament gegeben? Was ist passiert? Warum geht es der Mama jetzt schlechter? Allein dafür zu sorgen müssen, dass die Medikamente im Haus sind, dass die Rezepte da sind, dass das alles da ist. Das ist einfach eine Verantwortung, die nicht kindgerecht ist. Und dann kann es eben zu dieser Parentifizierung kommen, dieser Umkehr der Rollen, dass die Kinder eigentlich in die Rolle gegenüber ihren Eltern, von ihren Eltern rutschen. Sie werden verantwortlich für das Leben ihrer Eltern. Und ich glaube, das spüren wir alle ganz schnell. So kann es nicht sein. Das geht nicht. Und das liegt in der Familie. Und es liegt bei den Eltern, dafür auch Sorge zu tragen, dass ihr Kind nicht so belastet aufwächst.
Also das ist ja auch erstaunlich, wenn man liest die Aussage, du kannst sie gern korrigieren, wenn sie anders ist, dass 1 bis 2 Kinder in jeder Schulklasse dabei sind, die das betrifft. Ja. Ne? Das ist das. Dann fragt man sich natürlich schon, wenn das wirklich so ist. Ich vermute mal, dass man es halt nach außen gar nicht merkt, warum Young Carer so oft unsichtbar bleiben.
Also es ist natürlich auch ein sehr schambesetztes Thema, wie auch, das trifft ja auch für erwachsene Angehörige zu, aber bei Kindern natürlich noch viel mehr. Sie wollen nicht, dass draußen jemand weiß, die Mama ist so schwer krank oder der Papa. Im Besonderen natürlich, wenn es um Suchterkrankungen oder auch psychischen Erkrankungen geht, die in unserer Gesellschaft einfach tabu sind. Auch Demenz mit der Oma oder frühe Demenzen. Wir kennen einige Young Carer, die Abi gemacht haben, als die Mutter oder der Vater sehr, sehr schwer erkrankt sind. Wir kennen Studierende, die in eine WG mit der Mutter gezogen sind, weil die Mutter mit 60 an Demenz erkrankt ist und die studieren und versuchen, ihren Bachelor und ihren Master zu machen und gleichzeitig die Sorge tragen, dass die Mutter gut versorgt ist. Es hat so vielfältige Gründe. Auch die Familie möchte nicht, dass es nach außen tritt. Und das ist etwas, was wahrscheinlich sehr unbekannt ist, was selbst Lehrer häufig nicht wissen. Gerade für Schülerinnen und Schüler ist es so, sie sind in der Schule und das ist der Safe Space. Das ist der Moment am Tag, wo ich mal so bin wie die anderen. Wo es mal normal ist, wo mein Leben so ist wie das der anderen. Es läuft zwar das Handy mit, ist alles okay, habe ich eine Nachricht auf dem Handy, dass es der Mama nicht gut geht, ist die Mama wieder gestürzt, ist irgendwas passiert. Aber der Raum Schule, da wünschen sie sich so sehr, und das erzählen ganz viele, es hat niemand gewusst, weder der Lehrer, die Lehrerin noch die Schulkameradinnen. Ich wollte einfach, dass es keiner weiß, weil ich habe mich damals so normal gefühlt. Und es war die Zeit, wo ich so war wie die anderen. Und das trifft natürlich auch dann wieder auf Freizeitbeschäftigung, zum Beispiel auf Sport zu. Im Sporttraining, es wird selten erzählt und dann plötzlich wird eine Situation schwieriger, es tritt ein akuter Notfall ein. Die Lehrer denken, der hat wieder die ganze Nacht am Handy gedaddelt. Nein, es war ein Notarzteinsatz. Es ging der Mutter wahnsinnig schlecht. Kein Kind schläft danach sofort wieder ein, wenn es nicht mit im Krankenhaus war. Gerade in Familien müssen wir uns auch allen bewusst, wo Alleinerziehende sind. Es ist dann in der Nacht in der Regel einfach kein Pflegedienst da. Es machen dann die 16-, 17-jährige Tochter, die dann da ist und die mit der Mama ins Krankenhaus fährt und die dann um 4 Uhr morgens nach Hause kommt, völlig erschöpft ist und es aber dann noch schafft, in die Schule zu kommen, eventuell eben auch nicht. Absentismus ist auch ein großes Thema dann in dem Bereich, Schulabsentismus.
Wir haben ja mal beide, machen wir mal zusammen in einer Talkshow und haben über unsere Themen berichtet und mir ist auch aufgefallen und darauf will ich jetzt hinaus, dass natürlich all das, was du erzählt hast und was hier auch zutrifft, natürlich auch für alle anderen pflegenden Angehörigen oft gilt. Aber es ist ja so, dass die Young Carer, da unterscheidet sich einiges zu erwachsenen pflegenden Angehörigen. Und deswegen würde ich dich gerne mal fragen, warum oder was gibt's für Gründe, damit man es besser versteht, warum betrifft es Kinder und Jugendliche besonders hart?
Also, wir haben es schon festgestellt, Pflege geht an niemanden spurlos vorüber. Es beeinträchtigt dein Leben, wenn du jung bist, ja deutlich mehr, wie wenn du erwachsen bist. Du hast es vor dir. Es kann zu deutlichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Wir kennen viele erwachsene Young Carers, die heute therapeutisch begleitet sind, die sagen, ich habe es nicht mehr gepackt mit dem, was alles passiert ist. Der Verzicht und vor allem das Nicht-Aufwachsen-Können, wie es ist, eben spielen, sich verlieben, auf Party gehen, auch der Schule nachgehen können, das betrifft ja einen Erwachsenen nicht. Und es ist auch nicht, als 16-Jährige beschäftigst du dich in der Regel nicht mit Formularen, mit Gesetzen, mit Pflegeanträgen. Und das Übermaß, es ist wieder dieses Übermaß an Verantwortung, das führt dazu, dass es Defizite gibt, dass es Überforderungen gibt. Es kann, ist häufig, wird in der Phase selber, das kennen wir jetzt zwar auch von erwachsenen pflegenden Angehörigen, kommt es weniger zum Zusammenbruch oder zum Punkt, es geht nicht mehr weiter, sondern später. Und vor allem das spielt für junge Menschen eine ganz große Rolle. Es beeinträchtigt ihren Bildungsweg. Sie gehen häufig nicht, oder es kann passieren, dass sie nicht das studieren, was sie sich eigentlich wünschen oder die Ausbildung machen, weil sie müssten woanders hingehen, sie müssten in einen anderen Ort gehen, eine andere Stadt. Nein, sie müssen zu Hause bleiben. Mhm. Sie ändern häufig ihre Ausbildungswünsche oder passen sie an. Also es prägt den Weg, den sie gehen. Mhm. Und ein erwachsener Pflegender, der hat seinen Weg. Der hat natürlich auch große Belastungen, enorme Belastungen, aber er nimmt sie auch anders wahr. Und wenn Kinder in der Familie aufwachsen, wo ein, sage ich mal, jetzt haben wir das Thema auch, eine schleichende Erkrankung ist, eine chronische Erkrankung, MS, ALS ist häufig ein schnellerer Verlauf, aber es geht über Jahre und es wird immer mehr. Und für die Kinder ist es ihre Realität, es ist normal. Sie wissen gar nicht, dass es anders sein kann. Mhm. Sie merken zwar, Mensch, die gehen immer weg, die haben Zeit, aber bei mir ist es ja so und deshalb bin ich ja da. Mhm. Also, und wir Erwachsenen, wir sagen ja, Mensch, die fahren schon wieder einfach in Urlaub, wir können es nicht, weil wir uns um unseren hilfsbedürftigen Angehörigen kümmern. Also wir Erwachsenen haben ein Bewusstsein, in welcher Situation wir sind. Wir können sprechen, wir können uns Hilfe suchen. Junge Menschen tun das häufig nicht, weil für sie ist es so, wie es ist. Sie nehmen es hin und sie spüren häufig erst viel später, was es ihnen abverlangt hat, auch wie sie gelitten haben. Und es sagen uns auch junge Menschen immer wieder, ich hätte mir früher Hilfe gewünscht. Mhm. Und jetzt sind wir bei so einem Punkt, wie können wir denen helfen? Ich hätte mir mehr gewünscht, dass mein Umfeld es wahrnimmt, was ich tue. Dass es junge Menschen werden begrüßt, wie geht's der Mama? Mhm. Nicht, wie geht's dir? Was aber macht die Mama?
Da kommst du schon zu einem wichtigen Punkt, nämlich den wir vielleicht auch mal ansprechen sollten. Gerade im Umfeld von Kindern, die genau in so einer Situation sind, gibt es denn irgendwelche typische Warnzeichen, die man dann wahrnehmen könnte, dass Kinder einfach überlastet sind und wo man dann vielleicht eben genau, wie du jetzt sagst, Hilfe anbietet oder zumindest organisiert oder einsieht, dass man Hilfe braucht?
Ja, also das ist das Einsehen mit der Hilfe brauchen ist eben genau der Knackpunkt. Es ist dadurch, dass kein Bewusstsein dafür besteht, dass man eigentlich sich Hilfe holen sollte, wird sie häufig nicht abgerufen. Es gibt inzwischen einiges an Hilfsangeboten, aber die wenigsten nehmen sie wahr und die wenigsten erkennen sich. Ich höre Young Carer, die mir sagen, es ist so toll, was ihr anbietet, oder ehemalige Young Carer, junge Erwachsene. Ich habe das selber alles erlebt, aber ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob ich es in Anspruch genommen hätte. Wie erkennt man sie? Also ich sag mal, das soziale Umfeld ist natürlich Schule. Lehrer, Lehrkräfte können Young Carers vielleicht daran erkennen, wenn eine Veränderung ist. Wenn Eltern nicht mehr zu den Elternabend kommen, die eigentlich immer gekommen sind, wo man viel mitgekriegt hat, dann hat man mal gehört, Mensch, die Mutter war mal krank. Ja, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Kind los? Notenverschlechterung, natürlich. Freundinnen, Freunde, warum kann ich eigentlich bei dem nie nach Hause und bei der? Warum ist die eigentlich so selten mit dabei? Erzählt die mal was von zu Hause? Die erzählt eigentlich wenig. Was hat die denn in den Ferien gemacht? Wir waren alle weg, wir waren im Jugendcamp, wir waren mit den Eltern verreisen. Was erzählt sie eigentlich? Was hat sie eigentlich in den Ferien gemacht? Da wird auch erfunden, da wird gar nicht erzählt, dass man in den Ferien gar nicht weg war. Weil man eigentlich Angst hat, dass die anderen es merken. Es werden Ausreden gefunden, warum niemand mal nach Hause kommen kann. Warum findet ein Kindergeburtstag nie bei denen zu Hause statt? Und natürlich auch diese Zurückgezogenheit, dieses Versuchen eigentlich, dass man nicht erkennt, wie es zu Hause ist. Dieses Versuchen, dass es nicht sichtbar ist, dass zu Hause nicht sichtbar ist. Das könnte ein Motiv sein für Lehrer, für Freundinnen, Freunde, aber vielleicht auch von Eltern, mit deren Kinder mit in der Schule sind. Und bei der warst du eigentlich noch nie zu Hause. Was ist da eigentlich? Wo lebt die eigentlich? Wie lebt die denn? Mhm. Und ich habe auch schon mit Eltern gesprochen, die gesagt haben, wir haben es mitgekriegt von einer Freundin von meiner Tochter in der Klasse. Und seitdem versuchen wir da ein bisschen zu helfen. Vielleicht, das kann sein, du sag mal, kann ich dir was mitbringen? Wollen wir mal ein Eis essen gehen? Vorsichtig nachfragen, sich mal vorstellen, wie ging's mir, wenn das so wäre, wenn es meinen Eltern so schlimm ging? Und vielleicht sogar, was könnte mir denn da helfen? Mhm. Also, und sie wollen auch nicht die anderen belasten damit. Sie sagen auch, es versteht mich sowieso keiner. Es versteht keiner, wenn ich sage, wir sind jetzt wieder im Krankenhaus, dem Papa geht so schlecht, wir haben Angst, dass er stirbt. Es versteht, Als Kind hat man das Gefühl, dass es niemand anderer versteht. Und sie wissen nicht, dass es andere gibt. Auch immer wieder hören wir, dass sie sagen, ich hätte nie gedacht, dass es so viele andere gibt.
Und denen es genauso geht, ne? Das hilft ja auch ein Stück weit. Ja, also ich meine, die Kinder sind natürlich emotional belastet. Wir haben darüber gesprochen, was das in der Entwicklung für sie ausmacht, ja. Und dass da Schuldgefühle auch mit aufkommen, Scham, sind alles Gefühle, die wahrscheinlich dann in der Situation sehr präsent sind, weil sie auch funktionieren müssen. Wie erleben denn Eltern die Situationen? Weil es ist ja auch, es gibt ja zwei Perspektiven, ne? Es gibt natürlich die Kinder, von denen sprechen wir jetzt, die pflegen. Aber was erleben Eltern denn in solchen Situationen? Sie wollen ja auch ihre Kinder schützen und sind aber gleichzeitig auf ihre Hilfe angewiesen. Das ist doch ein Konflikt im Alltag, im Pflegealltag. Wie erlebst du den?
Also du sprichst das ganz konkret an. Es ist für Eltern ein ganz großer Konflikt. Vor allem, wenn es dann wieder in Situationen kommt, wo einfach jetzt gehandelt werden muss, wo es schnell gehen muss. Ich denke jetzt mal an sowas wie eben ein krankes Geschwister. Es ist ein Notfall wieder. Es dreht sich alles um dieses Kind. Und das kann sich ja über Tage ziehen. Es muss in die Klinik. Was ist mit dem Geschwister? Das fällt dann erstmal hinten runter. Das ist weg. Das muss funktionieren in dem Moment. Es wird erwartet, dass es funktioniert. Und das spürt es ja auch. Das Wichtige, glaube ich, ist, dass man in der Familie drüber spricht. Dass die Eltern auch versuchen herauszufinden, also erstmal versuchen natürlich die Belastung nicht auf das Kind abzuwälzen. Das ist die Aufgabe der Eltern. Das ist ihre Pflege, ihre Erziehungsaufgabe und ihre Fürsorgeaufgabe. Und auch wenn sie da im Konflikt sind, zu versuchen, so viel wie möglich Hilfe von außen anzunehmen. Wir wissen, wie schwer das Pflegebedürftigen und auch ihren erwachsenen Pflegebedürftigen, wie schwer ihnen das fällt, die Hilfe anzunehmen. Aber sich klar zu sein, da geht das Leben unseres Kindes drauf. Das kann nicht sein, das dürfen wir nicht zulassen. Also die zur Verfügung stehenden Pflegeangebote zu beanspruchen, einzuholen, im guten Falle zu versuchen, dass das Kind eine aufmerksame Umgebung bekommt, wenn es das Vertrauensverhältnis gibt, mit den Lehrern sprechen, sagen, wir haben eine schwierige Situation zu Hause. Die Lehrer sind verpflichtet zu schweigen. Sie sollen das nicht erzählen. Vielleicht über den Vertrauenslehrer gehen, damit die Kinder in der Schule Rücksicht genommen wird, dass erkannt wird, oh, da geht's jetzt heute nicht gut, was ist da los? Mhm. Also das Umfeld möglichst mit einzubeziehen, damit die Kinder ein geschütztes Umfeld bekommen und eine Rücksicht bekommen. Das ist das, was sie sich auch immer, das formulieren sie auch immer wieder, dass sie sich Rücksicht gewünscht haben. Also auf ihre Situation und natürlich dafür zu sorgen, dass Kinder das tun dürfen, ihrem altersgemäß diese Freizeittätigkeit und die Neigung, ihren Neigungen nachzugehen, Sport zu machen, ein Hobby zu machen, versuchen, so viel wie möglich mit der Familie gemeinsam zu machen, auch in der Freizeit, was eben alles möglich ist, und zu sprechen, auszutauschen, im Zweifelsfall auch entsprechende Dienste, Hilfsangebote anzunehmen, die speziell für Kinder sind, für Familien da sind, psychologische Hilfe anzunehmen, zu sagen, wie können wir unser Kind unterstützen, wie geht's unserem Kind mit der Situation, spüren wir, dass es überlastet ist. Kinder haben da ihre Signale, Schlaflosigkeit, psychosomatische Störungen, Bauchweh, Kopfweh, das kann sich ausdrücken, Unruhen, Ängste, große Angst. Jetzt sage ich mal vor allem, wo akute Diagnosen sind, wo es um eventuell Palliativerkrankungen geht, sind ganz große Ängste bei den Kindern. Erklären, versuchen zu erklären, was ist es für eine Krankheit? Wo ist die Hoffnung? Also dieses in die Kinderwelt, die Kinder mitzunehmen, kindgerecht mitzunehmen und als Eltern sich bewusst zu werden, ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass unser Kind altersgerecht aufwächst, obwohl wir diese schwere Belastung in der Familie haben.
Genau, das ist eine ideale Situation, ne, die du schilderst, Petra. Ich kann mir vorstellen, ich kann mir auch vorstellen, dass es für die Eltern natürlich auch sehr, sehr schwer ist. Es ist halt so, wenn man in der Situation ist, dass einem so schlecht geht, dass man krank ist, dass man Schmerzen hat, dann ist es schon schwierig, die Gedanken auf jemand anders zu lenken und von einem selber weg. Da gehört schon viel dazu. Also das soll heißen, alles, was du sagst, ist natürlich ideal. Man spricht drüber. Viele können auch über ihre Krankheit nicht sprechen, wollen auch nicht über ihre Defizite sprechen, weil es ihnen vielleicht selber unangenehm ist. Das ist bestimmt eine große Herausforderung. Wenn das jetzt nicht gelingt in den Familien, ich könnte mir vorstellen, dass es nicht immer so einfach ist. Wo können sich denn die Kinder dann hinwenden, wenn sie also jetzt zum Beispiel zuhören und sagen, oder auch die Eltern, vielleicht machen wir erstmal die Kinder, weil die sind ja dein Thema eigentlich. Wo können die sich hinwenden? Wie kann man ihnen helfen?
Also das müssen wir wirklich sagen. Die Kinder sind unser Thema, das ist der Fokus. Aber die Eltern sind das Tor und die Tür. Es geht um die Eltern, weil die Eltern schaffen die Situation in der Familie. Und wir hören auch von Eltern, dass sie, genau das, was du sagst, sie sind in einer verzweifelten Lage, aber sie lieben ihre Kinder. Und Eltern möchten in der Regel nicht, dass ihre Kinder nicht glücklich aufwachsen. Und dass Eltern sich bewusst werden, dass sie mehr tun können, als sie es denken. Es gibt Angebote. Es gibt Angebote für Kinder, für Geschwisterkinder, für Kinder in belasteten Familien. Häufig können Erziehungsberatungsstellen, Pflegestützpunkte, Pflegeanlaufstellen recherchieren, nachschauen. Es gibt die Möglichkeit, selber sich im Internet kundig zu machen unter dem Thema Young Carers. Das gilt für Eltern ganz genauso wie für die Kinder. Und wenn wir jetzt um minderjährige Kinder gehen, ist es ja sowieso, dass die Kinder ohne die Eltern und elterliche Zustimmung grundsätzlich nicht an Aktivitäten auch teilnehmen dürfen. Junge Erwachsene, also ab 16 dürfen sie natürlich mehr, aber wir selber organisieren ja beispielsweise Freizeiten für Young Carers. Das sind junge Erwachsene in dem Fall, aber wir haben auch Minderjährige dabei. Da müssen die Eltern zustimmen. Die Eltern müssen einverstanden sein, dass das Kind an einer, wie es halt so heißt, an einer Maßnahme, an einem Angebot teilnehmen. Und deshalb geht's über die Eltern. Es ist das Bewusstsein in der Familie zu schaffen und mehr auf das zu hören, was Eltern sich so selbst wünschen. Ich möchte eigentlich, dass mein Kind glücklich aufwächst. Es tut mir unendlich leid, was passiert, aber es sind auch die Eltern, die was tun können. Und sich da über Freunde vielleicht Hilfe zu holen. Und ja, man spricht nicht gerne drüber, aber was fügt man den anderen für Leid zu?
Also ich habe ja auch gesehen, es gibt ja diese Young Carer Coach. Das ist doch etwas, aber Coaching denke ich mir immer, da habe ich jemanden, der mich begleitet, der mich unterstützt. Was genau macht denn Young Carer Coach?
Ja, also und wir sind digital gestartet, weil wir gesagt haben, wir gehen dahin, wo wir eigentlich denken, dass die jungen Menschen unterwegs sind. Wir sind also stark in den Social Media, haben dort mit Tutorials versucht zu sensibilisieren, was macht Young Carers aus, was erleben sie, wo können sie Hilfe bekommen. Wir haben das zusammen mit einer jungen Kollegin gemacht, die es selbst erlebt hat. Als junge Frau ist ihre Mutter durch eine schwere Krankheit eigentlich höchst pflegebedürftig geworden und dann auch gestorben. Da war sie dann 23. Und sie ist heute Pflegeexpertin und erzählt das so aus ihrer Sicht, was wichtig ist. Und wir verstehen uns nicht im Sinne von Coaching. Wir bieten das auch an, wer das möchte, aber eben als Wegweiser. Young Carers sagen so oft, wir wünschen uns jemanden, der uns an die Hand nimmt und uns sagt, wie kommen wir durch diesen Pflegedschungel durch? Wo kriegen wir Hilfe? Und das versuchen wir zu organisieren. Und es ist auch immer so, jeder Fall ist anders. Es ist so individuell. Wie ist die Familiensituation? Wie ist die Diagnose? Wie alt ist der junge Mensch? Wie alt ist das Kind? Also immer wieder andere Hilfen, andere Angebote, die sich an Altersklassen, die je nach Diagnosen, es gibt spezielle Angebote für junge Menschen in Familien mit Demenzerkrankten, mit Familien mit Krebserkrankten, MS-Erkrankten, Suchterkrankten, psychisch Erkrankten. Also da gibt es ganz verschiedene Angebote, die ganz grob mit großem fachlichem und professionellem Verständnis auch auf die Situation eingehen. Wir versuchen zu vermitteln, wir haben unsere eigenen Angebote, wir bieten Austauschgruppen an, sich online auszutauschen, untereinander, wie geht's dir, wie hast du die Situation gemeistert, wie bist du damit umgegangen, wo ging's dir so richtig beschissen, wie feiert ihr Feiertage? Hast du Angst, wie geht ihr damit um, dass es eventuell euer Elternteil stirbt? Also wir versuchen themenorientiert, altersorientiert, die Gruppen sichtbar zu machen, damit sie untereinander sich austauschen, aber damit auch ihre Umgebung sie erkennt. Mhm. Und das machen wir mit den verschiedenen Angeboten. Wir haben selber auch einen Podcast, wir haben Erklärfilme, wir haben Präsentationen, wir sprechen sehr viel mit Organisationen. Ich sage mal immer so dieses Ökosystem rund um Kinder herum, dass wir sensibilisieren wollen auch dafür, weil wir sollten alle miteinander auf diese jungen Menschen zugehen, weil sie selber erkennen sich nicht und haben auch kein Bewusstsein dafür.
Mm. Ja, du hast ja auch einen ganz wichtigen Punkt vorhin nochmal angesprochen, auf den ich nochmal zurückkommen möchte, dass man frühzeitig auch Beratungsleistungen installiert, das, also das, was ihr ja auch anbietet. Aber dazu müssen die erstmal zu euch kommen. Du findest sie ja nicht von alleine, ne? Die müssen proaktiv kommen. Aber erstmal eine Situation zu identifizieren. Und da hast du schon im Vorfeld erwähnt in unserem Gespräch, dass das Pflegeneuordnungsgesetz hier vielleicht eine Chance bietet. Siehst du das so?
Also gerade die das Beratungsangebot, die Beratungsleistung am Anfang einer Pflegesituation soll ja nach dem Pflegeneuordnungsgesetz stark erhöht werden, viel mehr Wert drauf gelegt werden. Und da sehen wir eine große Chance, dass, und da müssen aber die Beratenden stark mitmachen. Im Idealfall würden wir uns wünschen, dass es vorgeschrieben ist, dass man nach der Situation der pflegenden Angehörigen in der Familie auch fragt. Wer ist da in der Familie? Sind da eventuell junge Menschen mit drin, Kinder, Minderjährige, die in die Situation einbezogen werden könnten? Und dass da eben vom Anfang ein eine Sensibilisierung auch der Eltern stattfinden könnte, die dann sagen, ja, ihre Tochter ist da, aber sind Sie sich denn sicher, ob die das leisten kann? Mhm. Wer sagt denn, also aus unserer Erfahrung sind die und die und die Pflegeanwendungen oder Pflegeleistungen nötig? Die Erfahrung zeigt, dass das für Kinder eigentlich eine zu große Verantwortung ist. Also da erhoffen wir uns sehr, dass dieses das Familiensetting von Anfang an mehr in den Blick kommt und dass es dadurch die Eltern früher auch sensibilisiert werden, dass sie dafür sorgen, dass ihre Kinder nicht ihre Pfleger sind.
Ja, und dass sie halt dann dadurch, durch die Person, die da kommt und begleitet, dann auch entsprechend Unterstützung bekommen, beziehungsweise ihnen geholfen wird, Unterstützung, externe Unterstützung zu finden. Mhm. Da gebe ich dir recht. Ja, das wäre natürlich eine super Chance auch. Andererseits gibt es auch ein paar Leistungskürzungen, von denen wahrscheinlich niemand wirklich begeistert ist.
Ja, da besteht wieder das Risiko. Auch da ist es ja so, dass es gerade in der Anfangsphase Leistungen gekürzt werden sollen. Mhm. Und da ist eben das Risiko, dass da muss ja die Familie wieder zusammenhelfen. Und dann wird's gerade, weil man ja am Anfang häufig auch gar nicht weiß, wie lange dauert die Situation. Am Anfang übersieht man häufig ja gar nicht, wie sich das entwickelt. Und wir sprachen davon, wie es schleichend immer mehr und immer mehr und immer mehr wird. Und da ist dann das Risiko, dass gerade am Anfang wieder die jungen Menschen mit reinkommen. Jetzt machst du schnell das, jetzt hilfst du da, das übernimmst du, das kannst du gut machen. Es wird ganz schnell immer mehr. Und dann sind wir in der Situation der Überforderung und der zu großen Verantwortung, genau die, die wir ja eigentlich vermeiden wollen, die riskiert aber aufgrund dessen früher und schneller einzutreten.
Mhm, genau. Wenn du jetzt aber heute Eltern oder auch jungen Betroffenen, wenn die jetzt zuhören und sich da wiedererkennen, sagen, Mensch, bei uns ist es ja eigentlich so, war mir ja vielleicht gar nicht so bewusst, ne? Also das ist ja immer so eine Sache, wo man vielleicht selber so reinrutscht und gar nicht wirklich, egal ob jetzt die Eltern oder auch die Kinder, die jetzt aber sagen, ja, also das bin ich ja, da fühle ich mich gerade erkannt. Was würdest du denn gerne mitgeben wollen?
Holt euch Hilfe. Allen, den jungen Menschen. Es gibt Hilfe für euch da draußen. Ihr seid viel mehr, als ihr denkt. Es geht anderen auch so. Sprecht mit Freunden, wo ihr das Gefühl habt, ihr könnt vertrauen. Schaut, googelt im Internet unter Young Carers. Das kommt von junge Kümmerer, to care, Young Carers. Mhm. Und den Eltern das Gleiche. Holen Sie sich Hilfe. Versuchen Sie im Umfeld Freunde, Verwandte auf die Situation ihrer Kinder auch aufmerksam zu machen, dass die nicht so alleine sich fühlen. Denkt dran, dass es um das Leben eurer Kinder geht. Es ist die einzige Jugend, die sie haben. Es ist die einzige Kindheit, die sie haben. Und es ist die Zeit, wo die Grundlage für ihr ganzes Leben gelebt wird. Und wir wissen, dass viele später sagen, Es war eine schwere Kindheit. Ich habe lange gebraucht, bis ich zu mir gefunden habe und bis ich den Weg auch ins Leben gefunden habe, weil es eigentlich nie um mich ging, weil ich immer Angst hatte, dass meine Eltern so schwer krank werden, dass ich sie verliere, weil es immer eine bedrängende Situation war. Eine Situation, in Angst aufzuwachsen und in Sorge und in Not.
Ich habe auch gesehen, dass es, du hast uns auch nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass es eine Konferenz jetzt auch gibt in Berlin. Die nennt sich International Young Carers Conference. Also das heißt, da sind also auch aus allen Nationen Menschen mit dabei. Magst vielleicht mal ein, zwei Sätze dazu sagen, wer da dabei ist und wer da dabei sein darf und wo das stattfindet und wie oft?
Also das Thema Young Carer kommt ja auch vom Namen her. Deshalb ist auch ein Grund übrigens, warum es im Deutschen so unbekannt häufig ist. Im Englischen ist es, weiß jeder sofort, worum es geht. Also in den angelsächsischen Ländern ist das Thema deutlicher, auch gesetzlich verankert, viel mehr berücksichtigt. Deshalb ist es im Ausland häufig ein inzwischen größeres Thema in der Gesellschaft, weil es ja auch um die mentale Gesundheit der Kinder geht. Großes Thema, auch bei uns inzwischen durch Corona. Und das heißt, es gibt da schon eine lange Forschung und einen großen Austausch weltweit. Es ist in diesem Jahr 2026 die fünfte internationale Young Carers Conference. Ich war vor 2 Jahren in Manchester dabei. Da waren rund 250, 300 Menschen aus der ganzen Welt, Forscher, Praktiker, soziale Organisationen, viel Regierungsmitglieder auch, also aus den Gesundheitsministerien aus fast 23 Ländern der Welt. Also es war ganz beeindruckend, wenn man sieht, wie groß dieses Thema ist. Und deshalb freuen wir uns so, dass es dieses Jahr gelungen ist, das nach Deutschland zu holen. Es wird in Berlin stattfinden und wir erwarten uns eine große Teilnahme auch aus Deutschland. Es kann im Grunde genommen jeder hingehen. In erster Linie, Young Carers können kostenfrei hingehen. Sie können dort sich mit anderen vernetzen. Sie können sehen, wie dieses Thema, welche Rolle es auch in der Wissenschaft spielt. Und es ist natürlich in erster Linie eine Konferenz, wo Wissenschaftler sich auch austauschen, wie ist der Stand der Forschung, wie ist der Stand der Unterstützungsmöglichkeiten, was erkennen wir, wie Young Carers am besten und ihre Familien unterstützt werden können und natürlich, wie funktionieren verschiedene Systeme und Hilfsangebote in den verschiedenen Ländern. Es ist ein Erfahrungsaustausch. Das geht von Australien über Kanada, natürlich über Great Britain, auch die skandinavischen Länder sind da weit. In Frankreich gibt es eine große Hilfsorganisation. In Österreich bildet sich gerade ein Netzwerk im deutschsprachigen Raum. Also es ist viel Bewegung. Forschende auf dem Gebiet sagen, sie spüren, dass da gerade eine große Welle kommt, eine große Bewegung kommt, dass für junge Menschen mehr Aufmerksamkeit entsteht.
Also das, ich finde es ja auch ganz gut. Man sieht ja jetzt auch eigentlich, dass es international ist, dieses Thema. Und das heißt, Petra, du hast also auch große Hoffnung, dass sich in den nächsten Jahren, das ist ja das, was du gerade angedeutet hast und das man auch sieht mit so Konferenzen, dass das wirklich immer mehr ein Thema wird und sich mehr entwickelt, was schön ist für die Sache an sich. Gibt es noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was wir jetzt hier nicht erwähnt haben? Oder?
Im Grunde genommen, dieses eine Thema nochmal, es geht um die mentale Gesundheit, um die psychische und die seelische Gesundheit der jungen Menschen. Und wir wissen, dass dieses Thema seit Corona auch in Deutschland mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Und wir sehen auch das als Grund, warum sich hier mehr Aufmerksamkeit auf diese Situation von jungen pflegenden Angehörigen, warum sie mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und das ist uns einfach unglaublich wichtig. Und wir freuen uns, wir sind sehr dankbar, dass wir in den vergangenen Jahren so viel Aufmerksamkeit für das Thema gewinnen konnten. Wir danken allen eben auch dir und dass wir auch in diesem Podcast darüber so sprechen durften, so ausführlich für deine Fragen, für dein Interesse, weil es ist so wichtig, dass möglichst alle Menschen davon erfahren, dass sie Rücksicht nehmen können, dass sie Verständnis haben für die Situation und dass damit den Kindern geholfen wird, dass es einfacher wird für sie und den Familien. Danke Vielen Dank.
Also wir haben ja schon verstanden in der Redaktion, dass es nicht nur die alten pflegebedürftigen Menschen gibt. Es gibt ganz, ganz viele Nebenschauplätze, die selten gesehen werden, weil sie nicht in der Vielzahl sind. Und nichtsdestotrotz finden sie statt und sind ein großes Thema. Und ihr seid da auch toll engagiert. Das haben wir uns ja auch angeschaut. Und deswegen danke ich dir, liebe Petra, für dieses offene und auch wichtige Gespräch. Ich glaube, dass viele Hörerinnen und Hörer heute mitnehmen, dass Young Carer oft viel mehr leisten, als man von außen eigentlich sehen kann. Und dass Familienunterstützung vielleicht, und da hast du es mehrmals erwähnt, nicht dann erst suchen sollen, wenn gar nichts mehr geht, sondern am besten schon vorher das Gespräch suchen und Hilfe vor allem annehmen. Das haben wir, glaube ich, jetzt verstanden. Und ich hoffe, dass es auch ankam und dass wir dafür sorgen können, dass wir eine große Reichweite kriegen, dass sich viele jetzt sagen, ah, da bin ich auch dabei und dann werde ich mich jetzt mal im Internet schlau machen, weil euch findet man ja auch digital. Außerdem haben wir natürlich alle Informationen zu Young Carer und zur Stiftung auch an deiner Seite und zum Projekt Young Carer Coach in unseren Shownotes verlinkt, da kann jeder draufgehen. Genau, und dann vielleicht nochmal danke an dich, liebe Petra, dass du dabei warst.
Danke, liebe Tina. Das ist wirklich eine ganz große Hilfe. Ihr seid mitten in dem Thema drin, im Thema Pflege, und es hilft allen, wenn wir alle mehr darüber wissen.
Ja. Genau. Ich hoffe auch, dass unsere Hörerinnen und Hörer was mitgenommen haben. Und ich würde sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie gerne unseren Podcast Pflege leichter Leben. Teilen Sie einfach diese Folge oder besuchen Sie uns auf pflege.de für weitere Tipps und Informationen rund um die Pflege zu Hause. Und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und Servus.